Über Geld spricht man nicht.
Wir schon. Und damit herzlich willkommen bei E09, deinem Finanzpodcast.
Ein herzliches Willkommen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ein herzliches Willkommen dir, Christian.
Hallo, Thomas.
Zu Podcast 21 Familie. Denk bitte daran, wenn dies dein erster Podcast bei E09 World ist, zu deinem Verständnis alle Podcasts idealerweise vorher hören, mindestens jedoch Podcast 1 und 2. Wer sich wundert, dass ich einen neuen Gesprächspartner heute wieder begrüßen kann, genau dies ist ja beabsichtigt, denn die Menschen in unseren Beratungen sind unterschiedlich und das möchten wir natürlich auch bei E09 und unseren Podcast berücksichtigen. Christian, kurz gesagt, du kommst aus der Finanzbranche.
So ist es.
Also wir haben heute einen Branchenkenner, einen langjährigen Branchenkenner bei uns. Wenn du an Familie denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, wie ich finde. Spontan fällt mir ein, Sicherheit, Lebensplanung, füreinander da sein. Wie sieht die Zukunft aus?
Sicherheit, sehr, sehr interessantes Argument. Was ist das Tolle bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und speziell bei dir, Christian, an einer Familie?
Ich bin ja seit ein paar Jahren jetzt stolzer Familienvater und was ich am Anfang, also ohne Sohn, nicht gedacht hätte, was Kinder für einen Mehrwert liefern. Wie toll es auch ist, ein Familienleben zu haben und das zu genießen. Also ich persönlich ziehe viel Kraft daraus, kann Energie tanken, gleichzeitig auch abschalten, was mir im Alltag dabei hilft, einfach mal die Bürotüre zuzuschließen und mich dann auf andere Sachen zu freuen.
Nichts geht also über ein Kinderlachen?
Auf jeden Fall, ja.
Bringt nach einem grauen, schlechten Arbeitstag richtig Energie.
Genau, ja.
Du hast schon von Mehrwert gesprochen, Familie. Verbindest du Familie mit Finanzen? Und wenn ja, warum?
Verbinde ich in jedem Fall mit Finanzen. Ich glaube, wo sich der eine oder andere von unseren Zuhörern wiedererkennt, ist ja schon bei der Frage, wenn ich jetzt Familie habe oder vielleicht sogar, denke ich mal, einen Schritt weiter verheiratet bin, was kann mir das an finanziellen Vorteilen bringen? Ich denke da als erstes mal an das Thema Steuern. Aber damit ist es ja nicht getan, ja. Weil man ja auch möchte, dass es der Familie gut geht. Und damit verbindet man ja zwangsläufig auch das eigene Einkommen, den eigenen Wohlstand. Und daraus ergeben sich ja zwangsläufig auch Fragen.
Also definitiv spielt Geld in der Familie eine Rolle?
Na klar, ja.
Ich habe einige Punkte aufgeschrieben. Kostenteilung. Ja, also wenn man in der Familie als Partner, in der Partnerschaft verheiratet ist vielleicht sogar, dann kann man sich Kosten teilen.
Na klar, ja.
Wir denken an das Hotelzimmer zum Beispiel.
In jedem Fall, ja.
Oder die Schiffsreise, wo der Alleinreisende mehr bezahlen muss als das Pärchen.
Genau.
Wir denken ans Kindergeld unter Umständen.
Ja.
Auch das ist ja eine Einnahmenseite, was unter Umständen auch viele schon vergessen haben. Also, dass einem das bewusst wird, hey, man bekommt Kindergeld.
Richtig.
Ist ja nicht überall so auf dieser Welt. Und natürlich ein wichtiger Punkt über den Partner oder das Familienmitglied. Ja, vielleicht auch ein Teil Sicherheit, was du schon gesagt hast, durch Rentenvorsorge, Hinterbliebenenrente, ist noch dann ein ernsteres Thema, aber auch das ist unter Umständen eine Einnahme, die man im Hinterkopf haben könnte.
Natürlich, ja, in jedem Fall.
Natürlich gibt es aber auch die andere Seite. Gegenüber den Einnahmen stehen ja die Ausgaben. Ja, was fällt dir da ein?
Naja, zu Ausgaben gehört ja viel, ja. Also zum Beispiel die monatlichen Fixkosten, die jeder von uns hat und die von irgendetwas bezahlt werden müssen. Und ich glaube, man kann auch ohne ins Detail zu gehen schon mal sagen, es besteht ja ein grundsätzliches Interesse daran, die monatlichen Fixkosten so gering wie möglich zu halten. So, und das geht ja schon damit los, was muss ich an Miete zahlen, beziehungsweise was kostet mich vielleicht als Immobilienbesitzer mein Hauskredit, was brauche ich an Lebensmitteln, was für Geld gebe ich für Kleidung, für Urlaub aus, aber natürlich auch für Versicherung.
Das hat man als in der Regel als einzelne Person, das hat man halt in der Familie dann auch. Manche müssen nicht auf Fixkosten achten, also dass man die sehr gering hält. Konkret in der Familie mit Kind ist natürlich ein ganz wichtiger Posten auch, was neben dem, was du genannt hast, die Ausbildungskosten. Ja, die kommt definitiv dazu, wo man selber gar nicht dran denkt.
Genau, ja.
Weil wenn man Kinder bekommt, dann braucht man auch Geld, dass derjenige oder das Kind dann eine gute Ausbildung bekommt. Kosten für Kindergarten und Krippe. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, natürlich. Die müssen jeden Monat bezahlt werden. Und auch da, glaube ich, erkennen sich viele Eltern wieder, dass zum Beispiel das Kindergeld, was man bekommt, ja zum Großteil oder mitunter am Anfang für die Zeit der Kinderkrippe noch nicht einmal die Kosten dafür deckt, was man dann in Ausgaben hat. Und das ist ja nur der Anfang. Ja. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Ausbildung oder Investitionen für das eigene Kind, wenn man sich das mal auf 18 oder vielleicht auch 20 Jahre zusammenrechnet, da spricht man von einem sehr hohen Posten für die Familie.
Hast du im Kopf was für Kindergarten und Krippe, was ihr bezahlt?
Ich würde sagen, pro Monat in der Kinderkrippe liegen die Kosten so bei rund 190 Euro. Das Essen noch obendrauf, also sprechen wir so von 230 Euro rund. Und im Kindergarten wird es dann etwas geringer. Kindergartenbeitrag liegt, glaube ich, so zwischen 130 und 140 Euro. Und dann entsprechend halt das Essen noch dazu, also 170, 160 Euro.
Interessanterweise sind diese Gebühren ja von Bundesland zu Bundesland, teilweise von Gemeinden zu Gemeinden unterschiedlich.
Ja.
Ich habe schon einen Bericht gesehen zur Optimierung der Ausgaben, indem man einfach in der Nachbargemeinde sein Kind sozusagen unterbringt und spart richtig Geld. Also das ist wichtig, dass man sich da eigentlich Gedanken macht. Wo bezahle ich, in welche Krippe soll mein Kind gehen, in welche Kindergarten?
Das stimmt.
Für mich teilweise auch nicht nachvollziehbar, aber vielleicht klärt mich da irgendwann jemand auf, man bekommt Kindergeld und eigentlich gibt man dieses Kindergeld komplett wieder im Kindergarten oder Krippe ab.
Genau, ja.
Wenn man den Kindergarten und die Krippe kostenlos macht, ja, und kein Kindergeld in der Zeit, macht das eigentlich viel mehr Sinn.
Genau.
Kein Papierkram. Ja, keine Formalien.
Genau, ich könnte viel für Verwaltung einsparen.
Ja, gut. Und die ihre Kinder dann zu Hause erziehen, geht dann wahrscheinlich nicht. Aber das ist bei mir so ein ganzer, im Kopf so ein Gedanke, also das könnte man vielleicht in Zukunft was ändern, positiver.
Könnte man auf jeden Fall mal weiterführend diskutieren, ja.
Für mich persönlich, aus eigener Erfahrung und ich denke auch für den einen oder anderen mit Partnerin und mit Kind kommt ein ganz wichtiger Posten dazu. Weihnachtsgeschenke.
Ein ganz wichtiger Posten.
Wie ist denn deine Erfahrung mit Weihnachtsgeschenken?
Plaudere ich gern aus dem Nähkästchen von uns zu Hause. Ich würde mal mit meiner Frau und mir beginnen. Wir haben uns ein Limit gesetzt, um etwas, also vom Budget her ein Limit gesetzt, um dem Konsumwahn etwas abzusagen. Und zwar geht es mehr darum, den kreativen Gedanken in den Vordergrund zu stellen. Wir dürfen also jeder für den anderen nur maximal 20 Euro ausgeben. Und dann obliegt es sozusagen meiner Frau oder mir, sich Gedanken zu machen, was kann ich dem anderen mit diesen 20 Euro Gutes tun. So, und natürlich bei meinem Sohn ist es noch etwas anders. Ja? Er wünscht sich etwas, dann bekommt man noch das Kinderlächeln dazu und er guckt einen mit großen Augen an. Das ist natürlich klar, dass dort mehr Geld dafür ausgegeben wird. Aber man muss, und da erwischen wir uns bisher auch jedes Jahr dabei, nicht nur zu Weihnachten, auch beim Geburtstag fürs Kind, damit man nicht zu viel ausgibt. Das definiert sicherlich jeder von uns unterschiedlich. Aber es ist natürlich schon so, dass wir gucken, dass wir Geschenke bewusst auswählen, auch nicht zu viel. Einfach weil ich glaube, dass sonst unbewusst auch so eine Steigerung einsetzen kann, dass man im Jahr später noch etwas dazu packen möchte, dann vielleicht irgendwann nochmal 20 oder 50 Euro mehr ausgibt und dass es so eine Endlosspirale wird. Und wir versuchen da einfach das ein bisschen einzugrenzen.
Ein sehr toller Gedanke. Wirklich sehr, sehr schön. Sollte man sich öfters machen, bewusst darüber nachzudenken, was kaufe ich. Haben wir auch schon in Podcast vorher angesprochen. Echt ein schöner Gedanke. Und bei den Geschenken auch bei Großeltern, ja, auch das Thema, dem Enkel was zu schenken, da kann man schon den ein oder anderen Euro vielleicht bewusster und sinnvoller einsetzen. Vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast.
Na klar, bitte.
Verbindest du Familie mit Risiken beziehungsweise sogar existenziellen Risiken?
Natürlich, ja.
Was bedeutet das für dich? Was hast du in dem Fall im Kopf?
Also existenzielle Risiken heißt für mich, was passiert oder was könnte passieren, wenn zum Beispiel die Einnahmen aus dem Berufsleben von meiner Frau oder von mir wegfallen, vollständig oder teilweise. Das ist natürlich schon für mich eine wichtige Frage, wie finanziere ich oder wie halte ich meinen oder unseren Lebensstandard aufrecht? Und wenn ich das nicht kann, welche Veränderungen bringt das mit sich? Beziehungsweise wie realisierbar sind diese? Dann natürlich auch das generelle Thema Gesundheit. Jeder von uns möchte natürlich, dass er gesund bleibt. Wie kann ich dahingehend natürlich auch Prophylaxe betreiben und dass man dort auch entsprechend vorbeugt. Ja, aber genauso auch das Thema, was wäre, wenn einer von uns beiden nicht mehr da ist? Wie geht es dann für den Hinterbliebenen weiter? Was ist mit dem Kind? Und ja, wie kann man dahingehend vorsorgen?
Also Familie bedeutet auch existenzielle Risiken unter Umständen, finanzielle existenzielle Risiken, wenn was passiert.
Genau.
Im ersten Step verbinde ich beziehungsweise E09 Familie natürlich mit Sicherheit. Die Eltern geben Sicherheit, der Partner gibt unter Umständen Sicherheit durch sein Einkommen, vielleicht sogar Geschwister, also das ist auch Bestandteil der Familie.
Natürlich.
Beziehungsweise die Menschen, die zu einer Familie zählen, die können unter Umständen durch ihre finanziellen Mittel erstmal Sicherheit geben. Und die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt. Das ist ja das Besondere an der Familie, dass man teilweise sich vielleicht was leistet, was Teures, wie ein Haus oder eine Immobilie. Alleine geht das gar nicht.
Das hat schon, wie ich finde, einen sehr hohen Stellenwert, wenn man als Familie in diesen Genuss kommt oder diesen Luxus hat, den vielleicht nicht jeder auf Anhieb so sieht. Aber das ist schon sehr viel wert, wenn man genau darauf zurückgreifen kann.
Und das hattest du auch schon gesagt, Familie bedeutet in allererster Linie erstmal Sicherheit. Aus meiner Erfahrung, es ist nicht überall so. Doch das sollte in Zukunft, sollte Familie Sicherheit bedeuten.
Ganz genau.
Und jetzt hattest du aber auch schon gesagt, doch was ist, wenn dein Einkommen bzw. das Einkommen deines Partners wegbricht? Wie ändert sich denn dann eigentlich dein, wenn man den hat, und wir haben darüber gesprochen, zu einem eigenen Plan, wie ändert sich denn dann eigentlich ein finanzieller Plan bzw. ein Lebensplan? Was passiert dann eigentlich? Hast du Erfahrungen gesammelt oder hast du schon in deiner Tätigkeit in der Branche sowas schon mal erlebt?
Also aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich halt auch aus meiner Tätigkeit heraus so erlebt habe, ist das ja eine Frage, wo ich volles Verständnis für die Menschen habe, dass sie das Thema ein bisschen verdrängen oder auf die Seite schieben. Weil ich glaube, viele von uns können und wollen sich nicht damit beschäftigen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass sowas mal eintritt. Nur ich glaube, genau da sollte der Fokus darauf liegen und ist halt auch das Risiko, weil es eben nicht einfach zu beantworten ist. Was wäre, wenn? Und ich stelle mir jetzt mal in meinem Fall vor, okay, ich verdiene im nächsten Monat nichts mehr oder nicht mehr so viel. Das ist das, was wir vorhin eingangs auch schon mal besprochen hatten. Muss ich natürlich auch gucken, okay, ich verdiene jetzt weniger Geld, kann ich damit trotzdem meine Einnahmen und meine laufenden, also meine Ausgaben und meine laufenden Kosten noch decken? So, und wenn ich natürlich einen Partner habe, der auch Geld verdient, okay, dann muss das natürlich in so eine Fragestellung schon noch mit rein und mit bewertet werden. Nur grundsätzlich muss man sich, und das ist einfach zwingend, solange es mir noch gut geht, meiner Meinung nach, sollte ich mich schon mal hinsetzen und mir Gedanken machen, konkret. Mein Verdienst bricht weg. Und was kommt danach? Was passiert dann? Ja? Jeder von uns kennt mit Sicherheit ein paar Schlagworte oder hat schon mal irgendwas gehört im Bekannten- oder Freundeskreis von wegen Krankengeld, Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderung, Unfallrente, geistern ja so ein paar Schlagworte rum. Vielleicht auch einfach, ich lebe von meinen Ersparnissen. Oder auch, wird schon gut gehen, der Staat hilft mir vielleicht. Ob das unter Umständen wirklich ausreicht, bezweifle ich, sondern wirklich der Tipp an jeden, hinsetzen und konkret Gedanken machen, was es für den Einzelnen, was es für dich bedeuten kann.
Es ist schön, wenn man Sicherheit hat durch die Familie. Man kann dadurch auch die Verantwortung teilen. Aber es kann natürlich was passieren, einem selber oder halt dem Familienmitglied.
Genau.
Und wenn man aber mit gewissen Sachen plant, sollte man es einfach berücksichtigen. Es ist ein Risiko, was hinzukommt. Und gerade wenn man ein Kind hat, sollte man gerade deswegen noch genauer darüber nachdenken. Und ich habe es bereits im Podcast 14 angesprochen und bin dort schon leicht explodiert. Deswegen bleibe ich diesmal, oder ich versuche ruhig zu bleiben. Auch das hattest du vorhin schon angesprochen. Wie gesagt, wir wissen, dass wir für uns, dem Einzelnen, irgendwann der Sensenmann kommt.
Das ist eine der wenigen Gewissheiten im Leben.
Genau, das wissen wir. Stand heute, 2019. Das Gute ist, wir wissen nicht, wann.
Auch das ist gut.
Das ist sehr, sehr wichtig. Was denkst du, neben dem Verlust des Einkommens, da reden wir vielleicht über Krankheit und Unfall, vielleicht auch einfach Arbeitslosigkeit, aber wer sollte sich denn mit dem Sensenmann überhaupt beschäftigen und vielleicht über das Thema, in der Branche heißt es Risikolebensversicherung und viele kennen das auch unter dem Begriff, nachdenken?
Ganz klare Antwort von mir, jeder sollte sich damit auseinandersetzen. In Bezug auf die Familie, meiner Meinung nach ganz klar, wenn es Frau oder Mann, also wenn einer von beiden Partnern wirklich nicht mehr da sein sollte, wie geht es dann weiter? Sowohl für den, der noch da ist, als zum Beispiel auch für die Kinder. Weil ich glaube, eine Sache schon gewiss ist, dass sich in dem Moment einiges ändert und nichts mehr so ist wie vorher. Und da will ich nicht mal darüber sprechen, ob sich Einnahmen ändern, ob sich Ausgaben ändern, sondern einfach, dass das Leben stellt sich an der Stelle komplett um, einfach weil eine Person nicht mehr da ist, weil ein lieber Mensch nicht mehr da ist. Das kann bei mir an der Psyche erstmal arbeiten, dass ich mich neu sortieren muss, dass ich eine gewisse Zeit lang nicht voll oder gar nicht mehr arbeiten gehen kann. Dafür brauche ich Rücklagen, ganz klar, oder irgendeine andere finanzielle Mittel für so einen Moment. Es kann natürlich auch sein, dass der vorhin genannte Punkt mit Ausbildungskosten für das Kind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so umgesetzt werden kann, wie er noch war, als man zu zweit war, als es auch zwei Einkommen gab. Das heißt, auch dieser Plan oder diese Planung ändert sich an dem Punkt. Und es können natürlich auch noch, je nach persönlicher Situation, ja auch noch, sag ich mal, Sachen da sein, dass ich vielleicht zusammen eine Eigentumswohnung mir finanziert habe, einen anderen größeren Kredit gemeinsam bediene. Und auch da muss ich mir dann natürlich die Frage stellen, okay, wie bekomme ich das jetzt alleine gestemmt?
Alle, hattest du gesagt. Jeder sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Ich gehe nochmal sogar ins Detail. Also ist man verheiratet, sollte man sich definitiv Gedanken machen. Jeder selber für sich und mit dem Ehepartner gemeinsam. Auch die Lebensgemeinschaft mit oder ohne Kindern sollten sich Gedanken machen.
Ja.
Das ist teilweise sogar noch viel wichtiger. Dazu später mehr. Menschen mit einer Hausfinanzierung hattest du schon genannt. Personen in wichtigen Positionen, nennt man auch Key Account. Da sollte sich vielleicht das Unternehmen unter Umständen Gedanken machen.
Genau, nicht nur für Privatpersonen, auch Firmen, Gewerbetreibende.
Der Geschäftsführer sollte sich Gedanken machen. Der hat eine Verantwortung, wenn ihm was passiert, dass das Unternehmen auch weiterlaufen kann.
Ja.
Motorradfahrer. Ja?
Das guter Hinweis, Thomas.
Motorradfahrer selber, Motorradfahrer. Aktuell nicht mehr ganz so viel. Deswegen Gedanken drüber machen.
Ich glaube, was man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen kann, wenn es darum geht, dass ich mir selber Gedanken machen muss, ist es ja auch nachvollziehbar, wenn es ein Stück weit verdrängt wird, weil man sich sagt, naja gut, wenn ich nicht mehr da bin, dann beschäftigt es mich ja nicht mehr. Das Problem, wenn man es mal als Problem bezeichnen will, ist ja für die Hinterbliebenen, ja. Und man macht ja es, wie gesagt, aus der Stelle für diejenigen, die da noch da sind.
Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eigentlich auch das Ergebnis folgender Frage. Warum solltest du dich gegen den Tod überhaupt absichern? Warum eigentlich? Du bist doch dann tot.
Genau, ich bin dann weg, ja.
So, was soll's? Natürlich ist das kein schönes Thema, wenn der Sensenmann kommt. Also man möchte sich damit auch wirklich nicht beschäftigen. Doch lieber Gedanken machen, statt dass man neben dem menschlichen Leid, ja, wie du es vorhin sagtest, man verliert einen lieben Menschen, auch noch finanzielles Leid hinterlässt.
Ich bin der Meinung, man braucht dieses Thema nicht verdrängen, weil es gehört zum Leben dazu. Also warum sollte ich dann auch nicht offen darüber sprechen?
Weil ich das Wort Motorradfahrer genannt habe und Sensenmann kommt es bei mir schon wieder, es fängt zu köcheln an. Ja. Was glaubst du denn, wie viel Verkehrstote es im Jahr 2018 laut Statistik, laut ADAC gab?
Da erwischst du mich jetzt auf einen völlig falschen Fuß. Keine Ahnung.
Sag ich dir?
Ja.
3.275 Personen. Mhm. Haben den Tod im Verkehr gefunden. Und jetzt kommt's. Laut dem GDV gibt es 7.675.000 Risiko-Lebensversicherungsverträge. 7.675.000. Demgegenüber stehen 118.600.000 Verträge im Kfz-Bereich. Nehmen wir einfach mal durch zwei, weil viele haben eine Teilkasko und eine Vollkasko, sind wir immer noch bei 50 Millionen Kfz, die eine Autoversicherung haben. Im Gegenzug 7,6 Millionen Risikolebensversicherung. Wie kann es sein, dass so viele Menschen eine Kfz-Versicherung haben, aber keine Absicherung im Todesfall?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja, die macht mich auch wütend.
Das ist nachvollziehbar.
Wenn ich sehe, wie einige wirklich mit 250 bis 300 km/h auf der linken Spur über die Autobahn nicht fahren, die brettern. Die brettern wirklich durch. Hat vielleicht jeder mal gemacht, ist okay, aber manche machen das wirklich gefühlt beruflich. Dann ist das doch nicht das Problem, dass diese Personen irgendwann vom Sensenmann geholt werden. Das ist nicht das Problem.
Genau.
Weil der geht ja davon schon aus, wenn er so schnell fährt.
Ja.
Sollte er eigentlich. Sondern sie nehmen oft noch den einen oder anderen mit im Unfall dann.
Das denke ich auch.
Will der Verbraucher, also du jetzt, Christian, oder der Zuhörer nicht abschließen? Ist der Vermittler bzw. die Beratung zu schlecht, weil er dort nicht so viel verdienen kann? Was denkst du jetzt in dem Fall?
Ich glaube, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil es mehrere Ansätze gibt. Wenn man das jetzt mal gegeneinander stellen will, Abschlüsse Autoversicherungen, Abschlüsse Risikolebensversicherungen, dann ist es ja mit, also schon mal so, also Haftpflichtversicherung fürs Auto ist eine Pflichtversicherung, die muss dann ja im Endeffekt jeder machen. Risikoleben, eigentlich das, was wir in den letzten Minuten jetzt schon besprochen haben. Ich muss erstmal die Bereitschaft mitbringen, mich damit zu beschäftigen. Und aus dem Risiko die Bereitschaft zu erkennen, zu sagen, will ich da was tun? Möchte ich da vorsorgen? Wie kann ich mich absichern? Wie ist überhaupt mein aktueller Bedarf? Welche Notwendigkeit besteht? Und bevor ich diese Fragen nicht gestellt und auch nicht beantwortet habe, wird halt dahingehend auch keine Entscheidung gefällt. Ja? Und ich glaube, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und da ist die Ansprache eines Beraters, sofern der Kunde einen Berater hat, eine Möglichkeit. Natürlich auch, dass der Kunde selbst auf Informationssuche geht, über das Internet, wie auch immer, oder den Weg zur Verbraucherzentrale, andere Eigenrecherche. Nur die Bereitschaft muss oder soll natürlich schon vom Kunden auch ausgehen. Ja. Und wenn das nicht da ist, natürlich, dann ist es für mich ein Stück weit auch logisch, wie sich diese Zahlen zusammensetzen.
Ich fasse zusammen. Keiner kann davon ausgehen, wenn er am Verkehr teilnimmt, also ich denke, das macht jeder Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autofahrer, dass er vielleicht zu den 3.275 Verkehrstoten nächstes Jahr gilt.
Das kann keiner ausschließen.
Kann keiner ausschließen. Also sollte man sich mit dem Thema ja mal beschäftigen. Und es kann wiederum nicht sein, dass es so viel Kfz-Versicherung gibt und so wenig Risikolebensversicherung. Für mich nicht nachvollziehbar. Gründe gibt es wahrscheinlich viele. Vielleicht sollte dort auch die Branche, ja, die Finanzbranche, die Versicherungsbranche, das Thema auch mal wirklich stärker in den Vordergrund stellen. Die Zürich hat das übrigens super gemacht, muss ich echt sagen. Mhm. Die haben ein mega geiles Werbevideo.
Aha.
Ein Hilfsmittel, was ich empfohlen habe, war ja YouTube. Einfach mal auf YouTube gehen, Schneemann Zürich eingeben.
Ja? Schneemann Zürich, nochmal für Zürich. Alle. Ja.
Geht es um das Thema Sensenmann, aber in dem Fall Schneemann und Zürich mal eingeben. Weil im Umkehrschluss, wenn man sich damit beschäftigt, die Prämie ist echt ein Witz für eine Risikolebensversicherung. Ich habe mal einen 20-Jährigen aktuell gerechnet, der 200.000 Euro Risikolebensversicherungssumme hat. Also im Todesfall werden 200.000 Euro ausgezahlt, an wen auch immer, Eltern, vielleicht hat derjenige schon einen Partner, er ist 20. Über 45 Jahre zahlt er ein, hat 45 Jahre Schutz. Was denkst du, was kostet das? Bei einem Bürojob, muss ich dazu sagen.
Ich wollte gerade sagen, zu das kommt ja immer
noch
drauf an.
Zum
ja.
Berufen komme ich noch, aber bei einem Bürojob.
Ja, also ich sag mal, wenn alle Parameter, ne, die sag mal, für den Versicherungsschutz notwendig sind, stimmen, könnte ich mir vorstellen, dass wir da im Monat zwischen 10 und 20 Euro Beitrag sprechen.
10 Euro. Ja, mit klassischen Vergleichsrechner mal gerechnet, 10 Euro. So, hast du eine Absicherung, wenn ich jetzt mal indiskret fragen darf? Und wenn ja, was zahlst du im Monat?
Also für mich kostet es mehr, ja. Was dadurch bedingt ist, dass ich mir auch nicht gleich am Anfang meines Berufslebens die wichtigen Fragen in die Richtung gestellt habe. Aber für mich sind die Kosten so circa 30 Euro im Monat.
Okay, 10 Euro. Ja, also wenn man geht, hinterlässt man wenigstens irgendjemanden Geld. Man kann auch als Hinterbliebenen, dazu später auch noch mehr, einen Verein eintragen.
Ja, genau.
Für 10 Euro im Monat mit 20 Jahren ist das möglich. Hinweis, Raucher, Motorradfahrer, Klippenspringer, Bombenentschärfer, Und Hochseefische sind deutlich teurer. Also es zählt nicht für jeden die 10 Euro. Ebenso Menschen mit erheblichen Vorerkrankungen wird es teilweise schwer, überhaupt Versicherungsschutz zu bekommen.
Genau, ja.
Auch dazu gehen wir nochmal drauf ein. Ganz einfaches Beispiel gewesen mit den 10 Euro. Joko und Klaas. Mhm. Kennst du Joko und Klaas?
Na klar.
Weißt du, dass die beiden keiner mehr versichern wollte?
Nein, ist mir neu.
Ja. Also ein Versicherer wollte beide nicht mehr versichern. Ist auch kein Wunder bei Joko und Klaas bei der Reise um die Welt. Würde ich genauso denken. Ist ja ein Unternehmen, was Geld verdienen will. Ein Versicherungsunternehmen in der Regel. Ist schon grenzwertig, was dann teilweise Joko und Klaas macht. Kennst du einen Herrn Baumgärtner?
Also ich habe von ihm gehört. Persönlich kenne ich ihn natürlich nicht.
Hast du den Sprung aus dem Weltall gesehen?
Ich habe es mir auf YouTube angeschaut, ja.
Ist ja jemand aus dem Weltall gesprungen? Würde mich mal interessieren, ob es dafür eine Risikolebensversicherung oder für ihn überhaupt eine Risikolebensversicherung gab.
Das ist eine sehr gute Frage.
Habe ich keine Antwort. Kommen wir zum nächsten Punkt. Man hat sich mit dem Thema beschäftigt. Okay, ich muss was tun. Ich brauche eine Lösung. Wie hoch soll denn eigentlich aus deiner Sicht, und du bist ja Brancheninsider, du kennst dich mit dem Thema Versicherung aus, die Versicherungssumme sein? Was denkst du? Wie würdest du es handhaben?
Also es ist natürlich so, wenn ich jetzt was dazu sage, dann spiegelt das in erster Linie meine Meinung und
richtig,
meine
die ist,
Erfahrungen
wieder.
Die ist
auch nicht falsch, genau. Du gibst deine einfach, sag einfach, was du denkst.
Die Frage ist auch sicherlich nicht ganz einfach zu beantworten.
Ich gehe mal rein. Einfach wirklich eine kurze Antwort geben, was du denkst.
Grundsätzlich, wenn also Dinge wie zum Beispiel eine Immobilie noch nicht da sind, oder ich habe einen jungen Menschen bei mir in der Beratung, der ist Single, hat jetzt keine anderweitigen Verpflichtungen, vielleicht auch keinen großen Autokredit oder noch keine Existenzgründung in der Planung, dass er sich irgendwie selbstständig machen will, dann gibt es bei uns sozusagen ein Minimum, und da sprechen wir von 100.000 Euro. Weil ich der Meinung bin, wenn ich mich absichere für den Todesfall, dann sollte davon auch immer eine Summe zur Verfügung stehen, von der man auch oder aus der man ausreichend finanziell hohe Mittel generieren kann. So. Und auf dieser Basis, also immer Ausgangswert 100.000 Euro, wenn da noch eben genannte Dinge oder Lebensphasen hinzukommen, wird der Bedarf dahingehend natürlich neu geprüft und entsprechend auch angepasst bzw. erhöht.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt schon gemerkt, ich bin wirklich ein bisschen ins Detail gegangen und eine konkrete Aussage kann man dort nicht treffen. Wenn man googelt, Ecosia nutzt oder auch Bing ist als Suchmaschine, kann man schon oft sehen, dass es eine Faustformel gibt. Ja, es wird oft von einer Faustformel gesprochen. Selbst wenn ich diese Faustformel nehme, da komme ich auf 10-mal das Jahresgehalt, sollte abgesichert werden, Höhe des Kredites, wenn man einen hat, das Dreifache bis Fünffache, andere schreiben von Fünffache des Bruttojahresgehaltes plus eventuell vorhandene Schulden. Fünffache bis Sechsfache, 15-fache.
Muss erstmal alles nicht falsch sein.
Muss alles nicht falsch sein. Was meine Empfehlung dazu ist, gleich mehr. Vorher die Frage an Christian. Was nimmst du jetzt aus dem ersten Teil zum Thema Familie für dich mit?
Was ich für mich mitnehme, ist, dass Familie wichtig ist. War es mir vorher schon, ist es mir jetzt auch noch. Und dass man sich, sofern noch nicht geschehen, Gedanken macht, wie es meiner Familie für den Fall, dass mal etwas passiert, der Existenz betreffend, weitergeht.
Also, wenn du derjenige bist, der hier zuhört und du hast eine Familie oder du planst, eine Familie irgendwann zu haben, dann gib ihnen Sicherheit, weil du hast jetzt die Information. Gib ihnen Sicherheit. Beschäftige dich mit dem Thema. Wenn der Sensenmann kommt, dann wenigstens mit dem Geld im Koffer. Also ein Koffer voller Geld sollte der Sensenmann dann schon mitbringen. Warum eine individuelle Berechnung besser ist, wie das Risiko Todesfall auch mit Vorerkrankung abgesichert werden kann und warum Rauchen tödlich ist, erfährst du in Podcast 22, Familie Plus, das Plus an mehr Wissen. Christian, vielen Dank für das erste Gespräch.
Na klar, bitteschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst bei E09, deinem Finanzpodcast.
Euch allen eine schöne Zeit.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ihr merkt schon, dass, und ich bin ins Detail gegangen, ich habe nachgefragt, eine Frage nach der Versicherungssumme kann man nicht so einfach beantworten.
Richtig.
Deswegen ist die individuelle Beratung beim Spezialisten, denkt bitte an die Offset-Druckmaschine, Geschichte dazu beim Spezialisten sehr wichtig, weil wir wissen nicht, ob wir gerade einen 20-Jährigen als Zuhörer haben, einen 50-Jährigen. Deswegen eine individuelle Beratung beim Spezialisten zum Thema Absicherung im Alter, gerade für Familien oder Absicherung gegenüber den Sensenmann für Familien ist sehr, sehr, sehr wichtig und braucht auch Fachkompetenz. Was nimmst du, Christian, du lieber Zuhörer, aus dem ersten Podcast zum Thema Familie bzw. Risikofall Tod in der Familie für dich mit?
Also für mich war es das vorher schon und ist es das immer noch ein sehr wichtiges Thema. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, dass er sich wirklich die Zeit nimmt, am besten gemeinsam mit dem Partner, mit der Partnerin, einmal darüber Gedanken zu machen. Wie sieht es denn aus, wenn der Fall eintreten sollte? Und was sind die Konsequenzen oder was ist das Ergebnis daraus für einen jeden selbst betreffend, beziehungsweise für die Hinterbliebenen? Und ich möchte vielleicht noch anfügen an das, was du gerade eben gesagt hast, ob jemand die persönliche Beratung in Anspruch nimmt, das steht jedem frei. Nur die Sprache der Versicherung oder die Sprache der Versicherungskonzerne und die Sprache der Kunden zusammenzuführen, da geben wir natürlich gern Unterstützung an die Hand und sind für die Menschen da, wenn sie sich dazu entscheiden, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen.
Mein Fazit ist, wenn der Sensenmann kommt, und er kommt, dann wenigstens mit einem Koffer voller Geld. Warum eine individuelle Berechnung besser ist, nicht nur für Lebenspartner, sondern auch für Geschäftspartner unter Umständen, wie das Risiko Todesfall auch mit Vorerkrankung abgesichert werden kann und warum Rauchen tödlich ist, erfährst du in Podcast 22. Familie Plus, das Plus an mehr Wissen. Vielen Dank, Christian.
Danke dir, Thomas. Danke euch fürs Zuhören.
Für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst bei E09, deinem Finanzpodcast.
Vielen Dank für deinen Besuch bei E09, deinem Finanzpodcast. Ein sehr großer Dank geht an unsere E09-Paten. E09-Paten sind Mandanten Freunde, Familie und positiv Verrückte, die das E09-Sparschwein gefüllt haben. Unsere Paten haben mit ihrer Investition einen ganz wichtigen Grundstein gelegt, um über Geld zu sprechen. Vielen Dank.